herzlich willkommen beim Wirtschaft aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Seit 2017 ist Hendrik Wüst aus Rehde Verkehrsminister in NRW. Im Wirtschaft aktuell Podcast spricht der werdende Vater über seinen politischen Werdegang, wichtige Projekte, seine Heimat in Rehde und er legt sich fest, wer der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Herr Minister Wüst, herzlich willkommen im Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass Sie es einrichten konnten und dass Sie heute für uns da sind.
Ja, sehr gerne. Freue mich drauf.
Herr Wüst, zu Beginn aller Podcast-Interviews bei Wirtschaft aktuell stelle ich wirklich immer dieselbe Frage, um einfach den Hörerinnen und Hörern zu erklären, mit wem Sie es jeweils zu tun haben. Das würde ich heute auch so machen und Ihnen die Frage stellen, wie Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben würden.
Münsterländer von Geburt und Nordrhein-Westfale aus Leidenschaft.
Okay. Mit gerade mal 15 Jahren, das habe ich recherchiert, haben Sie in Rehde die Junge Union Rehde mit einigen Mitstreitern gegründet. Fand ich relativ bemerkenswert, weil ich mich so gefragt habe, als 15-Jähriger gab es doch sicher auch noch das ein oder andere zu tun in Rehde, als die Junge Union zu gründen. Wie war das für Sie? Was hat Sie gereizt?
Ja, wir waren ansonsten ziemlich normal. Das war etwas außergewöhnlich. Wir haben mit 15, meine Clique, die waren alle so ein halbes Jahr älter, die waren dann schon 16, so im Sommer des Jahres 90, da sind wir alle angefangen, mal die ersten Alt-Cola zu trinken und waren dann von zwei Schluck Bier schon berauscht. Insofern waren wir ganz normale Jungs auf dem Land.
Klar.
Ein paar Mädchen waren auch dabei, das Interesse an Mädchen nahm doch merklich zu in der Zeit. Insofern waren wir, glaube ich, total normal und es war auch ganz normal, jedenfalls deutlich weniger außergewöhnlich, als es heute erscheinen mag, dass man sich politisch interessiert hat. 89 fiel die Mauer. Ich habe mich immer für Politik interessiert, aber 89 kriegte das Ding dann so ein bisschen Richtung auch. Spiegel TV fing an zu senden, spät abends. Und ich fand ganz furchtbar, das hat mein Gerechtigkeitsempfinden furchtbar verletzt, zu sehen, wie da in rumänischen Kinderheimen kranke Kinder, psychisch kranke Kinder, körperlich behinderte Kinder alleingelassen wurden in ihren Exkrementen. Ja, ich glaube, einfach angekettet waren, vor sich hin vegetiert. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Und da habe ich gedacht, wenn das Sozialismus ist, dann will ich das andere.
Kann ich verstehen. Würden Sie dann eigentlich sagen, dass der restliche Weg, der dann bis heute gefolgt ist, damals schon irgendwie auch vorgezeichnet oder angelegt war?
Nee, überhaupt nicht. Ich war in der Zeit eher noch schüchtern, wie man bei uns zu Hause sagt, kam gar nicht so gut von Worten. Das kam alles ein bisschen später. Ich hatte den Berufswunsch, Förster zu werden in der Zeit, das war so die Idee. Dann kam Rechtsanwalt, das kam so mit diesem jugendlichen Gerechtigkeitsempfinden, das so sehr, ja, vielleicht sehr krass rein ist vielleicht so. Also das, vielleicht hat sich das so bis heute durchgezogen, dass ich Ungerechtigkeit nur schwer ertragen kann. Ja. Ich hatte dann, sag mal, wenn es Richtung Abi ging, so ein paar Jahre später, war relativ klar, ich wollte Rechtsanwalt werden. Förster habe ich mir dann überlegt, ist vielleicht dann doch eher was, dieses Draußensein für die Freizeit. Aber das war so eine Abwägung. Nee, Berufspolitiker zu werden, war damals nicht die Idee.
Gab es denn irgendwann auch mal eine Zeit, wo Sie mit anderen Parteien geliebäugelt haben?
Mein politisches Interesse fing so an mit 12, 13, dann durch die Wiedervereinigung 14, 15 kriegte das ein bisschen Richtung. Ich fand vorher Björn Engholm gut, der war SPD-Vorsitzender und Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Das war so ein Typ, der kam moderner rüber als Helmut Kohl und so. Aber weil Helmut Kohl dann gesagt hat, wir wollen die deutsche Einheit, war unabhängig von der Frage, ob wir jetzt gerade schon absehen können, was uns das kostet und ob wir das Geld dafür heute absehbar haben, weil das einfach eine Frage der Freiheit der Menschen in Ostdeutschland ist und sozusagen Verfassungsauftrag. Dadurch kriegte mein politisches Interesse eine Heimat in der CDU.
Okay, verstehe. Nach der Schule hat sie ihr Weg dann zunächst in ein Jurastudium geführt, das sie erfolgreich absolviert haben. Und danach waren sie einige Jahre für eine Unternehmensberatung tätig. Aber parallel irgendwie hat sie die Politik nie losgelassen. Sie waren, wenn ich das richtig recherchiert habe, Landesvorsitzende der Jungen Union in NRW, Mitglied des Kreisverbandes der CDU im Kreis Borken und auch Beisitzer im Bundesvorstand der CDU. Da sind auch, glaube ich, nur einige der Zwischenschritte, die sie da gemacht haben, bevor sie dann 2005, aus diesem ja ambitionierten Hobby erstmalig versucht haben, einen Beruf zu machen und sie haben für den Landtag kandidiert und sind dann auch gewählt worden. Mhm. Haben Sie diesen Schritt so im Nachhinein jemals bereut?
Nein, habe ich nicht. Ich habe das immer mit Leidenschaft betrieben und gerne gemacht. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass der Lebenslauf dann noch einer Ergänzung bedarf. Ich war 4 Jahre Generalsekretär der CDU. In der Zeit habe ich nicht außerhalb der Politik beruflich gearbeitet. Dann habe ich aber wieder 7 Jahre im Beruf gearbeitet, mit meinem juristischen Hintergrund. Ich bin Geschäftsführer einer Beteiligungsgesellschaft im Medienbereich gewesen und von 2 Arbeitgeberverbänden, einmal für Zeitungen, einmal für den privaten Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen, habe da Tarifverhandlungen gemacht und ähnliche Sachen, was man als Arbeitgeberverbandsgeschäftsführer so tut. Und das hat es eigentlich ausgemacht. Ich glaube, wenn ich seit 2005 ausschließlich Politik gemacht hätte, würde ich vielleicht heute auch sagen, bin ich zufrieden, aber mich hat das sehr gereizt. Ich fand das immer gut, auch noch ein Standbein im Beruf zu haben. Dafür wird man als Politiker manchmal kritisiert. Aber die Väter und Mütter des Grundgesetzes, und das ist auch alles später durch Verfassungsgerichte beschrieben worden, sehen eigentlich den Abgeordneten ja mit einem freien Mandat, der unabhängig ist, und so richtig unabhängig bist du jedenfalls dann nicht, wenn du wirtschaftlich abhängig bist von der Politik. Und deswegen habe ich immer nebenbei gearbeitet, habe das auch immer gerne gemacht. Die Politik wird dadurch nicht schlechter, dass Leute auch noch wissen, wie es in der Berufswelt aussieht. So ist jedenfalls meine Überzeugung, und das sage ich auch allen jungen Abgeordneten als Empfehlung. Also das hat am Ende dazu geführt, dass ich es nie bereut habe.
Okay, haben Sie die Frage auch noch beantwortet im letzten Schritt. 2017 sind Sie Verkehrsminister in NRW geworden. Man kann sagen, es ist das viel zitierte Stauland Nummer 1 und klingt jetzt für mich nicht so ganz unbedingt nach einem vergnügungssteuerpflichtigen Job. Was hat Sie denn daran gereizt?
Ja, wenn am Türschild Minister steht, dann ist in der Regel damit Arbeit und auch oft Ärger verbunden, unabhängig von der Frage des Ressorts. Bei Verkehr ist es natürlich so, ich habe einen Riesenvorteil, nachdem 30 Jahre im Osten investiert werden musste, stelle ich gar nicht in Abrede, war jetzt ziemlich klar, jetzt ist der Westen wieder dran. Unsere Infrastruktur ist sauer gefahren worden, auf Verschleiß gefahren worden, bis an die Grenzen dessen, was verantwortbar war, sage ich jetzt mal sehr diplomatisch, weil ich will jetzt kein Bashing gegenüber meinen Vorgängern betreiben, das bringt ja alles nichts. Aber wenn von den 10.000 Brücken, für die ich verantwortlich bin, 2 Drittel grundständig erneuert, ganz überwiegend, aber sie abgerissen, neu gebaut werden müssen, sieht man daran ja die Dimension der Geschichte. Das war aber alles vorher klar, nicht nur mir, sondern jedem anderen. Deswegen haben Bund und Land ausgiebig Geld zur Verfügung gestellt, auf Jahre auch in die Zukunft verlässlich durchfinanziert, sodass sozusagen der Tiefpunkt erreicht war. Und schon mein Vorgänger, das muss ich auch ehrlich sagen, auch sehr erfolgreich dafür gesorgt hat, dass Nordrhein-Westfalen, der Westen in Summe, dann wieder dran war. Bundesverkehrsminister Dobrindt hat einen Bundesverkehrswegeplan aufgelegt über alle Verkehrsträger, Straße, Schiene, Wasserwege, der sehr viel Geld, 20 Milliarden Euro allein für Nordrhein-Westfalen in den nächsten 10, 15 Jahren. In Summe, je nachdem, welche Infrastruktur man da jetzt mit reinrechnet, 40, vielleicht 50 Milliarden, wenn ich Breitband noch dazu nehme, an Infrastrukturinvestitionen in Nordrhein-Westfalen. Das war alles mehr oder weniger vorher klar, sodass meine Aufgabe jetzt ist, den Bedarf, also die kaputte Infrastruktur und das Geld zusammenzubringen. Das ist viel mehr Management, sicherlich in einem ganz besonderen öffentlich-rechtlichen Kontext und nicht mit Management in der Wirtschaft im engeren Sinne zu vergleichen. Das war alles klar, der Tiefpunkt war erreicht, jetzt geht's nach vorne und dann kannst du es gut machen. Zudem haben wir die Chancen der Digitalisierung, die wir vorher nicht hatten, für Vernetzung von Verkehrsträgern und so weiter. Auch das ist neu, haben wir hier auch genutzt, gute Leute für das Thema reingeholt, sodass ich immer so das Gefühl hatte, Der Tiefpunkt war erreicht, die Talsohle war durchschritten, jetzt geht es wieder aufwärts und dann kannst du Minister werden, weil jeder weiß, hier ist Schrott, hier ist Ärger. Damit hat der Wüst nichts zu tun, das hat er nicht verursacht, aber er ist jetzt der es fertig machen muss. Mhm. Das gibt noch genug Ärger und Kritik, ja, weil es nicht schnell genug geht, weil mal was schief geht und so weiter. Aber deswegen habe ich das eigentlich gerne angenommen, Mobilität in Nordrhein-Westfalen besserer, sicherer und auch ganz wichtig, sauberer zu machen. Mhm. Das sind die drei Dinge.
Welche Rolle spielen denn bei all dem für Sie innovative Ansätze? Ich denke da zum Beispiel an Flugtaxis.
Ja, das ist sicherlich Stand heute noch Zukunftsmusik. Daran muss man arbeiten, daran arbeiten wir auch. Wir haben es geschafft, bei dem ambitioniertesten Start-up in dem Bereich Lilium, die wollen elektrisch getrieben horizontal starten und landen und Mittelstrecken überbrücken. Das erste Commitment mit einer Region haben sie mit Nordrhein-Westfalen gemacht. Daran habe ich auch mitgeholfen mit den beiden Flughäfen Köln, Bonn, Düsseldorf. Das ist sicherlich so, aber es gibt auch bei den Brot- und Butter-Themen noch wirklich Dinge, wo wir mit Digitalisierung kurzfristig besser werden können, besser werden müssen. Ich nenne mal das Thema Ticketing im ÖPNV, die Unübersichtlichkeit von Tarifstrukturen der Verkehrsverbünde. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit geschaffen, alle Tarife digital zu buchen, alle SBNV-Tarife in einer App, Mobil NRW, prima App, kann sich jeder mal anschauen und nutzen. Wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Ende des Jahres soll es den einheitlichen Digitaltarif in NRW geben. Wer einsteigt, bezahlt einen Grundpreis. Jetzt mal als Beispiel 1,50 können auch 2 Euro sein. Das müssen die zuständigen Gremien der Verkehrsverbünde festlegen. Aber es ist überall gleich. Mhm. Und dann pro Luftlinienkilometer zahlen sie immer den gleichen Betrag in Nordrhein-Westfalen. Und das sind eben so Dinge, da muss man sich dann mit der Frage, welchen Tarif habe ich wo? Wo steige ich ein? Wo fahre ich hin? Wir haben teilweise Nordrhein-Westfalen für die gleiche Strecke auf der Hinfahrt einen anderen Preis als bei der Rückfahrt. Hm. Und so den Irrsinn kriegst du mit den Digitalisierungsgeschichten, kriegst du mit digitalisierten Tools super weg, kostet uns eine Stange Geld, ist aber, glaube ich, gut investiert, um Gelegenheitsfahrern einen einfachen, transparenten Tarif anzubieten und die Hemmschwelle zu senken, ÖPNV zu nutzen. Also es gibt ganz, ganz viele innovative Ansätze, auch noch vor dem automatisierten Auto oder dem autonomen Auto oder dem Flugtaxi. Wir arbeiten aber auch an diesen Dingen, automatisiertes Auto, automatisierter Zug, eines meiner Lieblingsprojekte heißt Brain Train in der Region Aachen, automatisiertes Binnenschiff, automatisiertes Entladen des Binnenschiffs, damit man in kleinen Häfen das teure Personal nicht vorhalten muss, was dann im Verhältnis zu den geringen Frachtvolumina wieder nicht passt. Aber unsere kleinen Häfen ihre Zukunft sichert und wir damit leichter die Güter von der Straße aufs Binnenschiff bekommen. Also da sind ganz, ganz viele Innovations- und Digitalisierungsprojekte, wo ich richtig Spaß dran habe. Könnte ich jetzt noch eine Stunde drüber quatschen, mache ich aber nicht, dass wir den Rahmen sprengen. Also ganz, ganz viele schöne Sachen.
Jetzt haben wir hier bei uns in der Stadtlohner-Redaktion ja einen kleinen Flugplatz vor der Haustür. Das ist der Flugplatz Stadtlohn-Wenningfeld. Und jetzt würde ich ganz gerne für die Stadtlohner und Fredener trotzdem nochmal nachfragen wollen. Was meinen Sie, wann könnten denn dort die ersten Flugtaxen starten und landen? Meine Prognose.
Das liegt schlicht an der Frage, wann sind die Geräte durchentwickelt und zugelassen. Lilium, wovon ich eben sprach, sagt Mitte der 20er. Das ist deren Story, sicherlich auch für die Investoren. Ich habe nicht die technische Expertise, das zu hinterfragen. Aber wenn die das sagen, nehme ich die Zahl jetzt mal an. Das könnte was für kleinere Flughäfen sein, wo man dann in Stadtlohn-Wenningfeld in so ein kleines Fluggerät steigt, mit sauberem Strom geladen, sich beispielsweise zu einem Interkontinentalflughafen fliegen lässt nach Frankfurt. Das wird passen von der Distanz her und da umsteigt dann in einen großen, auch energieeffizienteren Flieger, möglichst mit E-Fuels gefüllt oder irgendwann mit Wasserstoff fliegend. Und dann wäre man sehr, sehr komfortabel und sauber bei uns aus dem Kreis Borken zügig in der Welt.
Mhm, schöne Vision. Sie sind Landtagsabgeordneter für Bocholt, Borken, Isselburg und Rhede und auch nach wie vor in Rhede wohnhaft, haben also einen wirklich engen Bezug zur Region. Welches Verkehrs- und Infrastrukturprojekt bei uns vor Ort hat denn aus Ihrer Sicht zurzeit Priorität?
Na gut, ganz, ganz aktuell ist im Bau die B67N. Die fertig zu machen, ist, glaube ich, gerade jetzt aktuell das Wichtigste. Da hat die Region viele Jahrzehnte drauf gewartet. Mal fehlte das Geld, mal der politische Wille. Jetzt ist beides da, deswegen machen wir die fertig. Das ist jetzt aktuell sozusagen das Brot- und Buttergeschäft bei uns in der Region. Dann steht die Frage an, danach steht die Frage an Radschnellweg und oder Reaktivierung der Bahn von Bocholt über Borken, dann Coesfeld Richtung Münster. Ob das geht, muss geklärt werden, ist gerade in der Klärung. Und wenn es geht, muss man dann auch politisch in der Region entscheiden, ob es gewünscht ist, ob es politisch geht, sozusagen, ob man Akzeptanz dafür hat. Das ist hochspannend. Ja. Wir können es aus dem Ministerium beides unterstützen mit Geld. Auch da sind die Mittel da. Würde ich auch gerne das eine wie das andere. Vielleicht geht auch beides. Man muss den Widerspruch da nicht immer rauskehren. Das würde ich gerne so für die Zukunft in meiner Region unterstützen. Ich hätte privat vielleicht eine Präferenz, aber die halte ich schön für mich. Och. Weil das müssen die entscheiden, die es vor Ort verantworten. Da kommt man nicht als Minister rein und wischt das alles zur Seite und schiebt dann alle zur Seite, die dafür gewählt sind, in der eigenen Heimatregion. Das gehört sich nicht, aber finanzieren, unterstützen würde ich beides.
Stichwort Heimat. Verbringen Sie momentan mehr Zeit in Düsseldorf oder in Riede?
Ja, ist interessante Frage. Durch Corona habe ich wirklich Wochen, in denen ich 3 Tage im Homeoffice aus Rede mache. Da ziehe ich dann so ein Roll-up, so ein 2x2 Meter Roll-up hinter mir hoch. Dann sieht das fast aus wie ein Ministerium, so mit so einer Logo-Wand. Die kennt man sonst nur vom Fußball, wo dann die Werbepartner draufstehen. Da steht dann immer Verkehrsministerium NRW und Vorankommen NRW drauf. Und dann mache ich meine 10-12 Stunden Besprechung per Videokonferenzen, Kongresse per Videokonferenz von Rede. Also durch die Homeoffice-Geschichte gerade gibt's wirklich Wochen, wo ich mehr Zeit in Rede verbringe. Das empfinde ich als großen Luxus, weil man dann wenigstens noch abends vielleicht nochmal einen Spaziergang machen kann oder in der Mittagspause bei dem schönen Wetter die Terrassentür aufmachen kann. Aber das ist natürlich jetzt gerade eine Ausnahmesituation, dass das in der Woche so ist. Sonst fahre ich morgens mit dem Auto früh weg und komme abends spät wieder. Das sieht dann einfach alles ein bisschen anders aus.
Gäbe es eine Weichenstellung in Ihrem Leben, die Sie dazu veranlassen könnte, den Hauptwohnsitz von Rede wegzuverlegen?
Ach, es müsste schon eine große sein. Ich bin jetzt 45, man weiß nicht, was im Leben kommt. Ob ich bis zum Ruhestand sozusagen bis Mitte 60, 70 irgendwie Politiker bleiben möchte, ist die eine Frage. Ob die Menschen von mir repräsentiert sein möchten in der Region, ist eine ganz andere. Die Veranstaltung heißt ja hier Demokratie. Ja. Also das muss ja beides zusammenpassen. Ich bin früh angefangen mit Politik. Ich kann mir auch noch was anderes vorstellen. Und wenn dann irgendwie komplett andere Möglichkeiten beruflich nur woanders gehen, dann muss man das auch irgendwie verarbeiten und mit klarkommen. Aber in meiner Lebensplanung ist aktuell Rede Mittelpunkt. Wir kriegen Nachwuchs im Frühjahr.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Ganz lieb. Und ich sehe den Nachwuchs in Rede aufwachsen. Aber mit 45, glaube ich, kann man es final nicht sagen.
Dass das in Münsterland gut geht.
Ich fände das jedenfalls schön, wenn das ginge. Mhm.
Herr Minister, vor der Abschlussrubrik, die gleich kommt, habe ich noch 2 Fragen, die uns sozusagen über unser Netzwerk zugespielt wurden. Ja. Den Anfang würde ich gerne machen mit einer Frage von Joachim Brendel von der IHK Nordwestfalen, der dafür das Thema Verkehr zuständig ist.
Ja, klar, Herr Brendel, kenne ich gerne.
Hören wir doch mal rein.
Ja, schönen guten Tag, Herr Minister Wüst. Eine Frage von mir. Und zwar die Münsterland-S-Bahn ist ja eine der großen Hoffnungsträger für die Mobilitätswende im Münsterland. Wie kann das Land NRW das Projekt unterstützen?
Ja, erstmal vielen Dank an Herrn Brendel für die Frage. Wir werden den Spaß am Ende bezahlen. Jedenfalls.
Das ist mal eine klare
Aussage. Das ist jetzt ja keine Großherzigkeit von mir, sondern das ist schlicht unsere Aufgabe. Der Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe ist zuständig für Reaktivierung, für Neubau von Bahnstrecken. Mhm. Und wenn er dann soweit ist, alles geplant hat, alles fertig ist, kommt es am Ende, heißt das Ding Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes. Und dann werden wir es aus Regionalisierungsmitteln den Bund des Bundes bezahlen, um das jetzt mal ganz korrekt zu sagen und sozusagen alle politischen Ebenen damit mit reinzunehmen, die da zuständig sind. Und das darf ich sagen. Ich tue das in meiner Heimatregion besonders gerne, weil ich bin der Überzeugung, jeder Verkehrsträger hat seine Stärken, aber spätestens an der Stadtgrenze Münster kommt das Auto eben mit seinen Stärken nicht mehr weiter. Da weiß sich die Stärke als Schwäche. Und deswegen mit größeren Gefäßen den Menschen im Münsterland ein Angebot zu machen, ist klug. Und da auch in vielerlei Hinsicht auf die Bahn zu setzen. Münsterland S-Bahn ist ja eine Überschrift für schnelle Bus- und Bahnlinien. Aber wir sehen auch am Sprinterbus von Bocholt, Rehde, Borken bis nach Münster, sehen wir auch da, dass dieses Verkehrssystem Bus wiederum an seine Grenzen kommt. Insofern unterstütze ich das total, da auch sehr auf die Bahn zu setzen. Bahn, Land, Deutschland ist immer mein Schriftführer. Deutschland muss wieder Bahnland werden. Und das heißt nicht nur Schnellgeschwindigkeit, Hochgeschwindigkeit, Schnellstrecken nach Berlin oder München, sondern eben auch Reaktivierung, neue Bahnstrecken in den suburbanen und ländlichen Regionen. Ich unterstütze das gerne und wir werden es am Ende bezahlen.
Okay, klare Aussage. Die zweite Frage kommt aus Ihrer Heimatstadt von Bürgermeister Jürgen Bernsmann. Auch hier hören wir mal kurz rein.
Hallo Hendrik, viele Grüße aus dem Rieder Rathaus. Eine Frage hätte ich auch noch an dich. Und zwar, wo ist es schöner, in Rehde oder in Düsseldorf? Viele Grüße und ich bin gespannt auf deine Antwort.
Ja, ganz klar, verehrter Herr Bürgermeister, lieber Jürgen, in deiner Stadt, in unserer Heimatstadt Rehde ist es viel, viel schöner, weil wenn ich in Rehde Zeit habe, habe ich jetzt abgesehen von der Homeoffice-Zeit aktuell ja Freizeit und dann kann ich die Schönheit meiner Heimat genießen. Da kenne ich wirklich direkt hinter unserem Haus beginnt der Pastorsbusch, da kenne ich jeden Wald. Düsseldorf hat auch seine Reize, aber so einfach gefragt, gibt es nur eine Antwort, Rehde ist schöner.
Perfekt.
Eine Reseknolle kann man nicht verpflanzen. Jedenfalls nicht gut.
Okay. Sind wir jetzt tatsächlich schon in der Abschlussrubrik angekommen? Für diese Abschlussrubrik habe ich immer einige Satzanfänge vorbereitet und ich würde mich freuen, wenn auch Sie diese Satzanfänge einfach mal vervollständigen würden, wenn das okay ist. Wenn ich mit Menschen in Düsseldorf oder Berlin über das Münsterland spreche,
dann schwärme ich von Menschen und Landschaft und der Geselligkeit bei uns im Münsterland und habe schon den einen oder anderen davon überzeugt, sich bei uns mal im Urlaub ganz genau umzugucken.
Wenn ich 2005 das Landtagsmandat nicht gewonnen hätte, wäre ich heute?
Wäre ich wahrscheinlich immer noch bei der Firma, für die ich damals gearbeitet habe, als Rechtsanwalt und würde Wettbewerbs- und Kartellrecht machen und auch wahrscheinlich happy sein, weil mir das auch Freude gemacht hat.
Nächstes ist so ein bisschen Klischee. Zuletzt geblitzt wurde ich.
Ich weiß es echt nicht.
Wurden Sie denn schon mal geblitzt?
Ah ja. Das würde ich jetzt nicht leugnen. Da hätten wir gleich einen Skandal, weil ich da lügen würde. Es wäre auch gelogen. Aber es ist ziemlich lange her. Ich habe jetzt, glaube ich, schon seit ein paar Jahren keinen Punkt mehr in Flensburg. Jetzt muss ich aber der Wahrheit die Ehre geben.
Sie fahren gar nicht selbst.
Ich fahre privat schon selber noch Auto, aber echt wenig. Das sind vielleicht 10.000, vielleicht eher 5.000 Kilometer im Jahr. Manchmal fährt auch meine Frau. Ich fahre gerade noch so viel Auto, dass ich es nicht verlerne. Aber die großen Strecken dienstlich habe ich natürlich einen Fahrer, damit ich hinten arbeiten kann. Und insofern ist das jetzt auch kein Kunststück, dass man als Minister bei der wenigen Fahrzeit, die man selber am Steuer verbringt, nicht geblitzt ist.
Okay. Zu einem perfekten Tag gehört für mich?
Draußen zu sein, in irgendeiner Form. Joggen, spazieren gehen, Fahrrad fahren. Ich war immer ein Draußenkind, habe immer draußen gespielt und mich da schmutzig gemacht. Deswegen gehört für mich heute noch zu einem perfekten Tag Entspannung in der Natur.
Der schönste Ort im Kreis Borken ist aus meiner Sicht?
Das Faddingholter Fenn.
Warum gerade das?
Andere sagen Burloer Fenn, damit ist mehr oder weniger die gleiche Ecke gemeint. Ja, sehr ursprüngliche Natur, da habe ich mich schon mal so verlaufen, dass ich auf einmal in den Niederlanden war. Einfach ein sehr schönes Stück Landschaft, wo man, wenn man in den richtigen Momenten da ist, auch sehr für sich alleine in der Natur ist.
Okay. Am meisten vermisst habe ich während der Corona-Pandemie?
Wahrscheinlich wie wir alle Geselligkeit mit anderen Menschen, mal wieder mit den Kumpels grillen und ein Bier trinken. Das geht einem jetzt inzwischen schon ab. Also in den ersten Monaten war das alles okay, aber inzwischen nervt das nicht in der Dimension wie vorher mit anderen Menschen.
Meine Familie ist für mich.
Ja, Heimat, Ratgeber. Ich habe zwei ältere Schwestern. Es gibt Wochen, da haben wir gar keinen Kontakt. Aber bei den großen Fragen tausche ich mich immer noch mit ihnen aus oder warnen sie vor, Achtung, da steht demnächst dies und das in der Zeitung. Das sind die Ratgeber, meine Frau, Ratgeberin und auch ein Stück ja Heimat, wenn ich das so sagen darf. Innere Heimat.
Okay, bei den nächsten beiden Satzanfängen bin ich mir ziemlich sicher, kriege ich keine klare Antwort. Ich versuche es trotzdem. Der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland wird?
Ich glaube, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird Armin Laschet. Sind Sie überrascht, dass ich das klar beantworte?
Finde ich gut. Sollte Armin Laschet Bundeskanzler werden, könnte ich mir vorstellen, seine Nachfolge als Ministerpräsident anzutreten, weil...
Sie unterstellen, dass ich mir das vorstellen kann. Es gibt aber ganz viele gute Leute in der CDU Nordrhein-Westfalen, was ein großes Geschenk ist. Und das noch größere Geschenk ist fast, dass wir uns alle gut verstehen. Also meine Vorstellungskraft erstreckt sich da auf viele Personen. Und dieses Land wird, selbst wenn Armin Laschet Kanzler wird, einen guten Ministerpräsident oder eine gute Ministerpräsidentin haben.
Okay, sind wir am Ende des Gesprächs. Herr Wüst, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Trotz kleines Überziehens sind wir noch einigermaßen im Rahmen, hoffe ich.
Sehr gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Alles Gute. Vielen Dank.
Mir auch. Dankeschön.
Danke. Tschüss.